dass da noch eine andere ist. Ausschnitte aus dem Design-Symposium Komplizinnen. Wir, das Projekt Fempower der Burg, richteten am 15. und 16. April 2021 das hybride Design-Symposium Komplizinnen, eine dezentrale Versammlung für emanzipatorische Gestaltung an der Burg aus. In den folgenden drei Beiträgen hört ihr inhaltliche Schnipsel, die wir, die drei wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen des Fempower-Projektes, damals eingespielt haben, um euch, ihnen, also den TeilnehmerInnen, den ZuhörerInnen, einen Einblick zu geben in die Hintergründe, Beweggründe und Vorstellungen von uns VeranstalterInnen. Der erste Beitrag wurde von mir, Annika Suminka, am Eröffnungsabend live gehalten. Ich habe ihn daher für dieses Format mit einigen Kürzungen nochmal aufgezeichnet. Der zweite Beitrag wurde von Miriam Lahusen am Freitagmorgen als Start in den Symposiumstag gelesen. Auch diesen Beitrag haben wir um einige organisatorischen Details gekürzt. Und Friederike Nastolz Beitrag, hier der dritte, wurde am Symposiumstag als Zwischenspiel gegen die Mittagszeit gesendet. Wir alle drei sind komplizenhaft die Verfasserinnen der Texte. Und den Jingle, den ihr gleich hört, das war ein wunderbares Geschenk vom Burgfunk-Team. Wir danken euch nochmal für die vertrauensvolle und amüsante Zusammenarbeit mit euch. Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachhören und besucht uns gerne auf Instagram oder schaut auf unsere Homepage nach, was wir sonst noch so machen. Und jetzt geht's los.
KomplizInnen, das Design-Symposium von Fempower. Eine dezentrale Versammlung für emanzipatorische Gestaltung. Auf Burgfunk.
Zur Begrüßung heute Abend möchten wir Ihnen und euch nun einen kleinen Einblick geben in die Entstehung unseres Symposiums und natürlich auch, warum wir zur Komplizinnenschaft so zentral aufrufen. Wir hatten uns in der Planung dieses Symposiums vorgenommen, gegebene und vorausgesetzte Formate neu zu definieren und zu gestalten. Wir wollten das Konzept Tagung selbst auf den Kopf stellen, uns fragen, was uns und anderen an ihnen gefällt und missfällt, sowohl inhaltlich, aber und vor allem auch strukturell. Wir starteten also unsere Überlegungen, damit alle Einzelteile einer Tagung auseinanderzunehmen und wie Bausteine abzuwägen, welchen Sinn und welchen Zweck die Einzelnen für uns, für das Prinzip Tagung, besitzen. Wir probierten und diskutierten und waren uns schnell einig, dass so manche Konvention eigentlich gebrochen und so manche Tradition nicht fortgeführt werden sollte. Wie Sie schon mitbekommen haben, zogen wir zum Beispiel den Dankesworten heute Abend dem klassischen Grußwort vor. Im Team dachten wir dabei schnell an Bezugsgruppen, an Kleingruppen, die miteinander arbeiteten, den Tag verbringen, Zeit haben, miteinander ins Gespräch zu kommen, sich kennenzulernen und ihr Wissen erst untereinander und damit allen am Abend zu teilen. Wir dachten an große Tischtücher beim gemeinsamen Essen, an großen Tafeln, die als Notizzettel in Diskussionen und Unterhaltungen dienen könnten und später uns als wunderbares Artefakt erhalten blieben. Wir dachten darin, keine Bühne, kein Podium, keine ExpertInnen einzuladen, sondern alle zu eben diesen zu erklären. Zwischenzeitlich funktionierten wir auch ganze Räume der Hochschule in unseren Gedanken um und zugegeben, manchmal verloren wir uns auch in den Vorstellungen und Wunschträumen. Und dann kam der erste Lockdown 2020. Die Stühle im Büro blieben leer und die Bildschirme der Laptops im Team, nun verteilt auf drei Städte, ununterbrochen an. Eine richtige, also klassische Tagung zu planen, schien noch unmöglicher. Und die digitale Lehre, die normale Arbeit nun im Homeoffice oder nur geringer Kinderbetreuung, zerrte an uns und den Gedankenspielen. Wie also eine Tagung jetzt umsetzen? Wie digital noch miteinander sich austauschen, wenn die Flut an Online-Vorträgen und Online-Workshops und Online-Sport und Online-Einkaufen einen sowieso schon erst überraschte, dann überforderte und dann irgendwann noch teilnahmslos machte? Und wie viele den Spaziergang für sich wieder neu entdeckten oder die Vorliebe für Sauerteig, entdeckten wir im gemeinsamen Arbeiten mit Videokonferenzen und schlechter Internetverbindung oder wahlweisen schlechten Programmen die Schönheit des Auditiven, des Zuhörens. Sei es der Podcast, der beim Spülen und Kochen lief, die Freundinnen, die Kolleginnen am Ohr beim Spaziergang und vor allem das gemeinsame, gleichzeitige Arbeiten ohne Bild und nur mit Sound bei der Teamarbeit im Online-Büro. Alle Momente verbindet das Gefühl zwar getrennt, aber zumindest nicht allein zu sein, sich auszutauschen, wenn es notwendig oder passend erscheint und still und leise zu sein, wenn nötig und nur zu wissen, dass die andere auch gerade da ist. Entgegen der Geflogenheit, vielleicht vor allem auch in der Designdisziplin oder in gestalterischen Berufen auf Sichtbares, auf die Ästhetik des Visuellen zu setzen, werden wir dies auf dieser Tagung nun also nicht tun, zumal auch die geplante Video-Live-Übertragung durch die neuen Schutzmaßnahmen wieder gestrichen werden musste. Aber die Organisation dieser Tagung, aber auch das Lehren, Arbeiten und Kommunizieren im virtuellen Raum hat uns in den letzten Monaten vor allem auch gelehrt, sich nicht mehr zu ärgern, sondern zu freuen, wenn etwas klappt, wenn uns das Zuhören bleibt, die Gewissheit, dass die andere eben auch noch einfach da ist. Bevor wir nun gleich zur Vorstellung unseres heutigen Programmes kommen, möchten wir Ihnen euch noch einen Einblick darin geben, wie wir zum Titel unseres Symposiums gekommen sind und warum wir den Begriff Komplizinnenschaft benutzen. Wir waren auf der Suche nach einem Begriff, der die Weise, wie wir miteinander arbeiten wollen, uns miteinander verbünden, für etwas oder um etwas zu tun, einen Ausdruck verleihen können. Dieser Ausdruck braucht aber ein Mehr als das, was wir bisher als Teamarbeit, als Kollegium, als Gruppe verstanden oder begriffen haben. Wir suchten einen Begriff, der eine bestimmte Beziehungsstruktur meint, die für sich existiert, der sich aber auch andere, die sich dem Prinzip dahinter verbunden fühlen, anschließen könnten. Der Begriff Komplizin, der erst einmal ja an etwas Verbrecherisches, Kriminelles oder auch Subversives erinnert, aber in seiner ursprünglichen Wortbedeutung ja auch einfach Verbündete oder Mitverflochtene heißen kann, kam uns da gerade recht. Besonders im Gleichstellungskontext reden wir viel über Richtlinien, Gesetze, neue Ordnungen etc. Und diese sind wichtig und immer häufiger auch Gott sei Dank richtig. Aber es gibt etwas, was darüber hinaus eben nicht oder nur schwer durch sie abbildbar oder gestaltbar ist. Und das ist die Weise, wie wir einander gegenübertreten, miteinander ins Gespräch gehen, zusammen unsere Arbeit gestalten, uns im Konflikt begegnen und Kritik einander üben. Für uns bedeutet also Komplizinnenschaft eine Form von bestimmter Beziehungsstruktur zueinander, sei es im Alltag oder auch hier bei der Arbeit. Wir Komplizinnen haben ein gemeinsames Wissen über etwas, und dieses Etwas ist die Form der Beziehung unter und miteinander und die Macht, eben genau diese mitzugestalten. In diesen Überlegungen haben wir uns von dem Begriff Affidamento aus der italienischen Frauenbewegung inspirieren lassen, den das Mailänder Frauenbuchladen-Kollektiv in den 1980er Jahren zusammen mit der philosophischen Gruppe Diotima als neue Form der Beziehungsstruktur untereinander geprägt haben und mit ihm die Vorstellung einer neuen weiblichen Freiheit verbanden. Mit Affidamento, also meinten die MailänderInnen, die Wichtigkeiten der Beziehung von Frauen zueinander. Damit sind aber nicht nur Freundschaften gemeint, es umfasste weit mehr. Frauen sollten sich auf Frauen beziehen, auf ihre aktuellen und historischen Leistungen und Fähigkeiten. Nicht Männer und ihre Werke sollten ausschließliches Vorbild und Maßstab sein, sondern Frauen, ihre Bücher, ihre Ideen und Taten, ihr Alltag und ihre Erfahrungen. Gleichheit bedeutete für die MailänderInnen immer Orientierung an männlichen Normen. Zu ihrer Kritik gehörte die Entwicklung eigener, weiblicher Normen und Rechte ebenso wie die Ausgestaltung einer anderen Art des Umgangs miteinander sowie anderer Sicht- und Interpretationsweisen. Der Kerngedanke ist dabei, dass die Freiheit der Frauen auf einer Praxis der Beziehungen von Frauen untereinander gründet und eben nicht in ihrer Anerkennung seitens der Männer oder männlicher bzw. staatlicher, institutioneller Strukturen. In Wie weibliche Freiheit entsteht, benutzten die Italienerinnen dafür eben unter anderem das Wort Affidamento, was so viel heißt wie sich anvertrauen. Meint es also, dass eine Frau sich mit ihren Begehren der Autorität einer anderen Frau anvertraut und daraus Maßstäbe, Orientierung und Selbstvertrauen findet, in der Welt zu handeln und die Welt nach ihren eigenen Vorstellungen und Wünschen mitzugestalten. Sich anvertrauen, Von diesem Begriff des Affidamento haben wir uns inspirieren lassen, sind aber in der Ausgestaltung dessen, was wir damit meinen, tatsächlich unseren eigenen Weg gegangen und den Begriff von dem stark zweigeschlechtlich orientierten Zügen der damaligen Debatten, inklusive der sehr interessanten, aber für unseren Kontext hier nicht geeigneten und deswegen nicht näher ausgeführten psychoanalytischen Bezügen getrennt. Die Mailänderinnen mögen es uns verzeihen. Für uns bedeutet Affidamento daher in der anderen oder den anderen ein Gegenpart zu haben, mit dem ich mich auseinandersetzen möchte und die andere dabei wirklich ernst nehme. Ernst als Gesprächspartnerin, als Kritikerin, als Quelle zur Inspiration, aber auch als Korrektur und als Urteilende. Eben weil ich selbst sie mir ausgesucht habe, ihr diese Position selber gegeben habe, ermöglicht mir dieser Umstand, ihr Urteil, ihre Kritik, ihre Bezogenheit auch anzunehmen. Es geht also um die Tatsache, dass sie Personen sind, die etwas zusammen machen und dass diese Personen sich dabei gegenseitig in ihren Vorhaben, welche auch immer das sein mögen, bestärken, sich kritisieren, darüber diskutieren, gemeinsam Pläne schmieden, sich Mut machen, diskutieren, wenn sich offene Fragen zeigen, aber auch Bewunderung offen aussprechen, sich gemeinsam begeistern können für das Sein und das Können der anderen. Komplizinnenschaft ist damit für uns ein Gegenpart zu den normalerweise sehr auf Konkurrenz, EinzelkämpferInnen-Dasein ausgelegten Arbeitsstruktur, die Probleme individualisiert und die Einzelne alleine lässt in ihrer Aushandlung. Wir brauchen nicht die eine Expertin, nicht immer die eine Expertise, die eine genormte und immer gleiche Karrieregeschichte, sondern wir alle bringen ein Wissen, eine Besonderheit mit ein. Wir sind gemeinsam das Genie, das Geniale. Das schließt auch konflikthafte Beziehungen natürlich mit ein, aber in diesen Konflikten geht es eben weniger um den Geltungsdrang der Einzelnen als um die Aushandlung der Beziehung untereinander und der Inhalte dann miteinander. Wir wollten mit der Titelgebung des Symposiums also aufrufen zur gemeinsamen Komplizinnenschaft, zu einer Alltags-, Arbeits- und Beziehungsstruktur untereinander, die sich ein, zumindest in diesem Rahmen, für diesen Augenblick oder diesem einen oder dem nächsten Projekt, eigenen Anerkennungs- und Werterahmen aufbaut und ausprobiert. Gemeinsam Risiken eingeht, denn das geht weitaus einfacher als alleine. Wir werden morgen viel über den Alltag in den Hochschulen, der Arbeit und der Berufssituation hören, dessen Maßstäbe, Konventionen und Bewertungskriterien uns oft scheitern lassen, uns verärgern, uns stillhalten lassen oder im schlimmsten oder besten Fall, je nach Auslegung, uns zur kompletten Abkehr bewegen. Und genau dem wollen wir mit einer, wenn nicht schon physischen Anwesenheit, dann doch mit dem Gefühl und dem Wissen um eine gemeinsame Komplizinnenschaft begegnen. Dem einfachen Gefühl also, dass da dann doch noch eine andere ist, die zuhört.
KomplizInnen, das Design-Symposium von Fempower.
Guten Morgen und herzlich willkommen zum zweiten Tag unseres Design-Symposiums KomplizInnen. Gerne hätte ich euch jetzt aus der Textilwerkstatt der Burg per Video-Livestream begrüßt. Das hätte dann etwa so ausgesehen. Ich, stehend am Arbeitstisch. Die Blumen, die hier sonst stehen, hätten wir stehen gelassen. Die Osterschokolade auch, falls noch welche da ist. Etwas Messiness. Die Blume auf dem Tisch ist eine große, duftende Zitronengeranie. Übrigens, liebes Team, die Zitronengeranie ist nicht giftig. Das habe ich euch leider falsch weitererzählt. Das Internet behauptet, dass sich mit den Blättern der Zitronengeranie Salate, Soßen und Nachspeise verfeinern lassen. Das dachte ich mir doch. Sie riecht so intensiv und gut. Auf dem Fensterbrett stehen noch mehr Zimmerpflanzen, samt ihrer zahlreichen Ableger. Die große hat der Werkstattleiter Geofrieda geschenkt. Zwei Kameras wären jetzt auf mich gerichtet. Eine nah und frontal, damit ihr mich besser sehen könnt. Eine schräg aus der hinteren Ecke der Werkstatt, damit ihr sehen könnt, dass ich nicht alleine dastehe, sondern wir ein großes Team sind, in dem jede zum jeweiligen Zeitpunkt ihre Rolle einnimmt. Behind the scene. Ihr könntet sehen, wie unsere Rollen wechseln, wie in der Weberei hinter der Glasscheibe der Stream bedient wird, wie neben mir der Chat begleitet und am großen Siebdrucktisch bereits das abendliche Siebdrucken vorbereitet wird. Ihr könntet auch sehen, wie wir unseren Kaffee kochen und wo wir unser Essen erwärmen. Eine weitere Person würde die Handkamera bedienen. Vielleicht läuft sie auch ab und zu mal ins Bild. Das machen Kamerafrauen ja eigentlich nicht. Eigentlich. Eigentlich sah so unser Konzept aus. Wir in der Zentrale der Burg, um euch, unsere Satelliten, zu verbinden. Wir, das sind Annika Sominka und Friederike Nastold, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt Fempower, Marie Witte und Marie Gerhardt, Kai Chiang Lin und Wiebke Lendewig, unsere studentischen Hilfskräfte, Farid Taher und Karin Tschock und das gesamte Team des Burgfunks. Veronika Biermann als stärkende Mentorin und Bettina Göttke-Krogmann als unsere Projektleitung und unser Rückgrat. Mein Name ist Miriam Lahusen. Ich bin auch wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Fempower. Wir wollen euch Einblicke hinter die Kulissen gewähren. Die jüngste Ausgangssperre und wieder neue Einschränkungen am Campus verwarfen einmal mehr unsere Pläne. Und wieder eine Krisensitzung. Aber wisst ihr was? Krise kann ich. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Es gibt viele dumme Sprüche, aber dieser spielt ganz vorne mit. Und ob das Leben ein Wunschkonzert ist. Wenn wir eins können, dann wünschen. Aus Wünschen werden Forderungen und die können tatsächlich dazu führen, dass Wünsche auch in Erfüllung gehen. Statt uns also über Corona und etwaige Schutzmaßnahmen zu grämen, was soll das auch? Wir leiden alle darunter, wenn auch einige mehr als andere. Verlegen wir unsere Zentrale. Aber bitte nicht schon wieder in den digitalen Raum. Da sind wir ohnehin schon und sowieso viel zu viel. Wir ziehen mit unserer Zentrale um in einen fiktiven Raum. Kein paradiesartiger, romantisch-utopischer Raum mit saftig grünen Wiesen etc. Nein, vielmehr gleicht unsere Zentrale dem, was das Leben ja angeblich auch nicht ist. Einem Ponyhof. Hier wohnen sie, die kleinen, lieben Racker, die schwer tragen können und uns viel Freude bereiten. Aber natürlich auch viel Arbeit. Tägliches Füttern, Putzen, Ausmisten, Bewegen, egal bei welchem Wetter. Hier gibt es Ratten, die alte Brotkrumen klauen. Hier klebt der Mist an den Wänden und die Fliegen am Mist. Hier wird geboren und gestorben. Hier wird versorgt und gelebt. Aber natürlich wird auch geliebt, gefühlt und klar, geritten. Also, wählt euer Pony und sattelt auf. Das Wunschkonzert hat bereits begonnen. Noch etwas ist besonders hier in der Fiktion. Es gibt keine Aufteilung in Dualismen. Mal bin ich Frau, mal Mann. Mal bin ich Mensch, mal Tier. Mal bin ich oben, mal unten. Mal trage ich, mal werde ich getragen, mal versorge ich, mal werde ich versorgt. Und das sogar gleichzeitig. Hier sind wir gut und schlecht gleichermaßen. Kind und älter. Lernende und Lehrende. Jetzt staunt ihr. Saßt ihr gerade noch auf einem Gaul, der euch herumgetragen hat, sitzt plötzlich jemand euch im Genick und lässt sich tragen. Fällt euch auf, dass es darauf gar nicht ankommt? Entscheidend ist doch, in welchem Verhältnis Pony und Reiterin zueinander stehen. Ist euer Verhältnis getragen von Anerkennung und Zuneigung oder besteht es aus Ausbeute und Unterdrückung? Unser Ort soll ein sicherer Ort sein. Ein Wunsch, den wir gerne als Forderung mit einbringen. Ich trage dich gerne auf dem Rücken und ich trage gerne deinen Mist weg. Denn du achtest auf mich. Wir wollen aufeinander achten. Vielleicht habt ihr euch gewundert oder sogar geärgert, dass ihr bei aller Digitalität ein Formular ausfüllen sollt und dann auch noch unterschrieben. Was für eine umständliche Hürde. Natürlich gibt es Gründe für diese Eingangshürde. Neben besserer Planbarkeit und einer gewissen Verbindlichkeit ist der gewichtigste Grund leider nicht schön. Fempower ist ein landesweites Projekt in Sachsen-Anhalt, das Frauenförderung in wissenschaftlichen Institutionen auf der Agenda hat. Das ist kein freundliches Anliegen, sondern ein Politikum, das nicht von allen Parteien unterstützt und mitunter sogar dezidiert angegriffen wird. Es ist gut, dass es den politischen Diskurs gibt. Aber unser Symposium soll für uns und euch ein Safe Space sein. Solltet ihr im Laufe des Symposiums Angriffe, Übergriffe oder Beleidigungen erfahren, seien sie politischer, rassistischer, sexistischer, misogyner oder sonstiger Art, von egal wem, egal wie unscheinbar und klein, nehmt es bitte sehr ernst und meldet uns das, damit wir euch schützen und unterstützen und eben notfalls auch intervenieren können. Denn, da machen wir uns nichts vor, Übergriffe passieren. Im Bundestag, im Alltag, am Campus und sogar auf unserem Ponyhof. Intendiert oder nicht, wir sind geprägt durch und sozialisiert in einer klassistischen, patriarchalen, hierarchischen Gesellschaft. Und selbst wenn wir uns gegen überholte Konventionen entscheiden, werden wir unsere Muster nicht automatisch los. Das Besondere an unserem fiktiven Raum ist nicht seine Unfehlbarkeit, sondern seine Widersprüchlichkeit. Es gibt ihn, sonst könntet ihr mich nicht hören und ich nicht mit euch über ihn sprechen, und zugleich gibt es ihn nicht, sonst wäre er nicht fiktiv. Ich erfinde und gestalte ihn, gerade so, wie ich will, und zugleich kann ich ihn nur so und nicht anders gestalten, sonst wäre er anders. Bei aller Paradoxie gelten hier sehr klare Regeln. In unserer Fiktion sind alle Menschen gleichberechtigt, gleichgestellt und gleichwertig. Keine Leistung, auch nicht die herausragendste, zeichnet irgendwen besonders aus. Ebenso kann kein Versagen, kein Fehler, keine Unfähigkeit irgendjemanden entwerten. Der Umgang miteinander ist geprägt von Wohlwollen. Abweichende Erfahrungen und Wahrnehmungen begegnen wir mit Neugier. Unzufriedenheiten, Ärger, Wut, Empörung oder Trauer nehmen wir an uns wahr und ernst. Sie deuten auf Grenzübertritte und Verletzungen hin. Wir geben uns Raum und Zeit, die richtigen Worte zu finden und Konflikte auszutragen. Das darf auch mehrere Anläufe brauchen. Das darf auch mal nach hinten losgehen und das darf auch scheitern. Das bedeutet allerdings nicht, dass Fehltritte ohne Konsequenzen bleiben. Wir übernehmen Verantwortung. Wir stehen zu unseren Fehlern und wir bitten um Entschuldigung. Ein Anspruch, dass die Entschuldigung angenommen, die Schuld genommen wird, besteht dadurch natürlich nicht. Aber was ist ein Fehler? Ein Fehlen, ein Ausbleiben, ein Unterlassen, ein Nichtsehen, Übersehen, Übergehen. Wir haben Katharina Evers beim Erstellen unseres Programms übersehen und damit unsichtbar gemacht. Das ist ein Fehler. Wir entschuldigen uns. Wir übernehmen die Verantwortung und ziehen die Konsequenzen. Wir wollen nicht verstecken, einen Fehler gemacht zu haben, sondern alle sollen es wissen, damit ihr Katharina nun erst recht kennen, bemerken und feiern könnt. Katharina Evers hat einen wunderschönen Beitrag für uns geschrieben. Um 13.30 Uhr spricht sie über die ungeschriebenen Gesetze der Entwertung. Im Programm haben wir ihren Namen ausgelassen. Liebe Katharina, es tut uns leid. Fehlbar sein, ungeeignet sein, überfordert sein, alles ist möglich. Und wir werden überfordert sein. Wir werden müde werden und uns versprechen. Wir werden etwas vergessen oder durcheinander bringen. Wir werden angestrengt sein und wir werden scheitern. Wir trauen uns das. Wir haben noch nie gestreamt. Wir haben noch nie Banden aufgefordert, sich zu gründen. Wir haben noch nie 4 Workshops zugleich angeboten. Wir haben noch nie live Radio gemacht. Das kann nur schief gehen. Oder sagen wir es mal so, das wird in irgendeiner Form sowieso schief gehen. Wir haben es beispielsweise auch noch nie erlebt, dass eine digitale Veranstaltung keine technischen Probleme hatte. Dass keine Server überlastet waren, dass es keine Ausfälle oder Unterbrechungen gab. Aber Krise können wir. Und wenn nicht, verzweifeln wir eben oder geraten in Panik oder fallen aus. Ihr bleibt gelassen, denn auch das ist Teil emanzipatorischer Gestaltung. Wir können nicht physisch zusammenkommen und wollen weder digital noch fiktiv ein physisches Treffen simulieren oder ersetzen. Über 300 registrierte KomplizInnen plus zusätzliche ZuhörerInnen, die sich über den Burgfunk zuschalten. Das ist eine Reichweite, die wir analog mit unserem überschaubaren Budget niemals hätten erreichen bzw. niemals hätten gerecht werden können. Und seien wir ehrlich, physische Treffen, so sehr wir sie auch brauchen, sind für einige Menschen angstbesetzte Tabuzonen. Wir nutzen also diese außergewöhnlichen Möglichkeiten, die sich uns bieten. Wir haben euch freigestellt, ob ihr aktiv oder passiv teilnehmen wollt. Über das Wording haben wir immer wieder gesprochen, ist doch die Passivität tendenziell negativ besetzt. Schließlich haben wir uns aber genau deswegen dafür ausgesprochen und versucht, die passive Teilnahme als mindestens ebenso wertvoll und wichtig zu beschreiben wie die aktive Teilnahme. Natürlich verschwimmen auch hier die Grenzen. Wer den Chat nutzt, verlässt die Passivität. Dazu seid ihr herzlich eingeladen, aber fühlt euch ungezwungen und frei, nur zuzuhören. Eine hohe Kunst ohnehin. In der Fiktion können wir noch etwas anderes. Wir können verzeihen. Wenn eine Entschuldigung, eine Einsicht, ein Einlenken ernst gemeint von Herzen kommt, können wir Grenzübertritte, Verletzungen, Herabwürdigungen vergeben. Aber wenn nicht, wird unser Wunschkonzert zum Tornado. Ausgrenzung, Diskriminierung, Herabwürdigung bekämpfen wir mit allen mobilisierbaren Kräften. Und darum kommen wir heute real zusammen. Um unsere gestalterische Praxis, unsere Konventionen, unsere Umgangsformen zu reflektieren, um unserem Unmut Platz zu machen, um unsere Wut zu erfahren und um gemeinsam neue Strategien zu versuchen. Dabei geht es nicht nur um die großen, alles erschlagenden Themen. Umgang, Gewohnheiten, Selbstverständlichkeiten fangen bei den ganz subtilen Mustern an. Sie sind es, die so schwer zu fassen sind und doch so nachhaltig zermürben. So haben wir uns bei diesem Symposium entschieden, den feinen strukturellen Mechanismen nachzugehen. Dabei wollen wir sowohl professionelle, erfahrene ExpertInnen zu Wort kommen lassen, wie studentische Stimmen. Wir wollen Stimmen von den Rändern laut werden lassen, hinter uns blicken und paradoxerweise unseren eigenen blinden Fleck auf die Spur kommen. Wie wir das machen wollen? Wir wissen es selbst nicht. Also lasst es uns gemeinsam angehen. Geht nochmal auf die Toilette, zieht euch Jacke und Schuhe an und kommt mit uns raus. Wir werden uns jetzt auch anziehen. Wir treffen uns gleich wieder mit Zettel und Stift, Kopfhörer und Telefon draußen vor eurer Tür und hören gemeinsam den Audiowalk von Johanna Steindorf. Bis gleich und viel Freude. Miriam im Namen des erweiterten Teams.
KomplizInnen, das Design-Symposium von Fempower.
Herzlich willkommen zurück in eurer Küche, auf dem Sofa, am Schreibtisch oder immer noch beim Spazierengehen. Ich bin Frieda, die jüngste Komplizin im Fempower-Team, denn ich bin erst im Januar diesen Jahres zu Miriam und Annika dazugestoßen. Aufgrund der aktuellen Covid-Situation im Homeoffice, was sich durch viele, viele Videocalls und Online-Meetings strukturiert. Oder anders formuliert, durch sehr, sehr viel Bildschirmzeit. Daher hat mich die bereits bestehende Idee, nämlich ein Symposium wörtlich zu nehmen und dadurch bestehende Konventionen zu dekonstruieren, von Anfang an begeistert. Doch was bedeutet es genau, ein Symposium zu dekonstruieren? Unser Vorhaben ist ein Symposium, dessen Wortbedeutung wir aber ernst nehmen wollen. Dabei knüpfen wir an den altgriechischen Ausdruck Symposion an, der sinngemäß gemeinsames, geselliges Trinken bezeichnet. Den repräsentativen Tagungsort haben wir daher gegen die Werkstatt als Raum der Produktion und gegen unsere Küche als Ort der Teilhabe getauscht. Genau dort sind wir gestern Abend in unser Miteinander gestartet. Kartoffeln kochend und mit rote Beete verschmierten Fingern haben wir an unterschiedlichen Orten gemeinsam gekocht, zugehört, zugeschaut, nachgedacht und über den Chat Gedanken ausgetauscht. Die Banden haben den digitalen Austausch um weitere Gespräche am Küchentisch erweitert und haben gemeinsam abgespült. Der gestrige Abend war also unser Versuch, die konventionelle Dinner Speech, eine sogenannte Tischrede, in ein non-hierarchisches Format zu übersetzen. Anstelle einer Person, die spricht, während andere ein Drei-Gänge-Menü essen, anstelle einer Person, die inhaltlich arbeitet und repräsentativ für eine Institution oder Disziplin einsteht, haben wir dem geselligen Miteinander und der KomplizInnenschaft Raum gegeben. Wir alle haben, gemeinsam, jede für sich, geschnippelt, gekocht, gegessen und abgewaschen. Währenddessen haben wir zusammen mit Maya El-Bakri, Gabriela Akiche und Anja Neithardt Inhalte ausgetauscht, weitergedacht, mitgeteilt und verdaut. Denn wie das Essen geht auch die Wissensproduktion durch den Magen, kann unterschiedlich gelesen, diskutiert, befragt und mannigfaltige Formen, Widerstände und Zusammenschlüsse produzieren. Gewiss ist, es muss verdaut werden. Wie die Tischrede haben aber auch Symposien, selbst in ihrer digitalen Ausführung, zuweilen einen Beigeschmack. Auf ihnen wird reproduziert, was hierarchische und konkurrenzgeleitete Systeme vorgeben. Sowohl die Wissenschaft wie auch die Kunst- und Kulturwelt sind dabei alles andere als frei davon. Das Zusammenkommen von Personen, die auf die ein oder andere Weise Punkte brauchen, sei es für die Reputation oder die Karriere, orientiert sich dabei an einem ritualisierten Rhythmus im Aufbau und Ablauf. Als Fauxpas gilt, ausgewählte Personen, Theorien oder neue Ansätze nicht zu kennen. Unbefriedigende Zwischenstände oder Fehlschläge zu offenbaren, no way. Schade, denken wir, steckt doch genau hier das Potenzial, Diskurse zu bewegen und dadurch wirklich stützende, wohlwollende Koalitionen zu schließen. Daher haben wir uns bereits in der Planung vorgenommen, dem Zufall, dem Unfertigen und damit dem Risiko mehr Raum zu geben, das sich auch im heutigen Tag weiter entfalten kann. Wir sind gespannt, was alles noch so auf uns wartet. Unser Symposion verschränkt dadurch zwei Anliegen. Unsere Dekonstruktion soll inhaltlich in den Beiträgen unserer Gäste wie auch formal in der Gestaltung der Symposiumstage sichtbar werden. Weg vom Bildschirm und hin zum gemeinsamen Austausch. Weg vom Bildschirm bringt dabei eine Wahrnehmungsveränderung mit sich. Unsere Ohren werden zu EmpfängerInnen unserer Inputs. Weg vom Bildschirm verabschiedet also auch das Sehen als primären Zugang zur Wissensproduktion, was insbesondere an einer Kunsthochschule, die als Ort des Visuellen fungiert, eine Verschiebung produziert. Einen Ort, wenn auch nicht den cleanen Tagungsraum oder das Interface eines digitalen Tagungstools, brauchen wir aber doch, um unsere Komplizinnenschaft zu entfalten. Meine Küche hat sich in Zeiten des Homeoffice zu einem vielfachen Arbeitsraum entwickelt. Zum Kochen und Essen, also zur Herstellung der Arbeitskraft, zum Denken und Schreiben, also zu meinem Büro, wie auch zum Ort des Träumens. In vorherigen Wohngemeinschaften war die Küche der Ort, an dem wir hitzige Diskussionen führten, gemeinsam kochten oder ein Projekt zur Diskussion stellten. Morgens um 8 zum ersten Kaffee oder um Mitternacht, als ich nach einer Ausstellungseröffnung nach Hause kam. Heute geschieht all dies auf unseren Bildschirmen, in unseren Küchen. Mit dem Komplizinnen-Symposium wollen wir die Küche als Ort der vergeschlechtlichten Reproduktionsarbeit, als Ort des non-hierarchischen Austauschs und der gemeinsamen Wissensproduktion wieder entwerfen. Wir planen den Aufstand aus der Küche hinein in die Designdisziplin. Von hier aus seid ihr aufgerufen, also aus euren Küchen, jede für sich oder in Form Corona-konformer Kleingruppen anzudocken, um die Inhalte dezentral und doch synchron mitzugestalten. Dadurch spannt sich eine dezentrale Komplizinnenschaft, die gemeinsam mit uns Fragen und Forderungen formuliert, entgegen einer monolithischen Wissensproduktion. Denn in der Küche kochen, arbeiten, leben und denken wir. Mit Raum für gemeinsame Unsicherheiten, schmerzende Fragen, Forderungen und der Möglichkeit, sich zu verbünden. Beim gemeinsamen Kochen gestern Abend, wie auch heute Mittag, beim Spazieren, Zuhören und Chatten, wollen wir an den Impulsen unserer Gäste teilhaben und weiterdenken und nicht still auf einem Stuhl ausharren. Wir wollen, ich wiederhole nochmal, dabei weg vom Bildschirm und dezentrale Orte der Wissensproduktion entwickeln, um Unsichtbarkeiten zu thematisieren, normative Setzungen zu kritisieren, Prozesse sichtbar zu machen und Unfertiges zur Diskussion zu stellen. Wie Miriam gestern Abend bereits sagte, unser Symposium funktioniert nicht linear, sondern vielmehr als rhizomartiges Geflecht. Zu jeder vollen Stunde könnt ihr euch zu einem Beitrag über den Burgfunk dazuschalten. Wenn ihr merkt, ihr wollt lieber mit euren eigenen Gedanken spazieren gehen, dann auf vor die Tür. Eure Teilnahme bedeutet nicht, dass ihr an eurem Stuhl festklebt. Geht spazieren und hört zu. Oder macht etwas ganz anderes und schaltet euch später wieder dazu. Für die Banden gilt Ähnliches. Jede Gruppe entscheidet sich für einen Themenschwerpunkt, der beim gemeinsamen Kochen, Essen, Denken diskutiert wird. Dabei sind wir alle dezentral und doch synchron über den Chat miteinander verbunden. Auf diese Weise können wir gemeinsam die Ungleichheitsverhältnisse, in denen wir leben, thematisieren und neu entwerfen. Das geht nämlich besser in Komplizinnenschaft als alleine. Denn kritische Stimmen aus feministischen Reihen werden oft als sogenannte SpaßverderberInnen bezeichnet oder in Sarah Ahmeds Worten als Feminist Killjoy. Die Feminist Killjoy ist eine Figur, ein antifeministisches Stereotyp, das FeministInnen unterstellt, sie seien unglücklich und ihr Widerstand zerstöre vor allem das Glücklichsein anderer. Die feministische Theoretikerin Sarah Ahmed nimmt sich dieser Figur an und wendet sie als politische Praxis. Zitat: Okay, wenn das Infragestellen von Sexismus und Rassismus in der Welt, das Herausfordern von Normen und Machtverhältnissen dir den Spaß verdirbt, dann bin ich bereit, dir den Spaß zu verderben. Zitat Ende. Wenn wir also Machtbeziehungen in Frage stellen, Sexismen und Rassismen sichtbar machen, unsere eigene Position befragen, dann werden strukturelle Verstrickungen sichtbar. Und das stößt nicht immer auf Begeisterung, denn eine solche Haltung fordert Veränderungen. Es soll nicht so bleiben, wie es ist. Ich möchte als Lehrende auch meine eigene Unsicherheit transparent teilen, denn ich habe keinen Wanderrucksack mit faktischem Wissen auf dem Rücken. Ich bringe Fragen mit. Fragen, die mich in meiner Forschung und in meiner künstlerischen Praxis beschäftigen. Fragen, die sich mit Fragen anderer Komplizinnen zusammentun wollen und dadurch neue Felder eröffnen. Fragen, die sich auch ausgehend von unseren verkörperten Erfahrungen stellen. Für Ahmet sind jene verkörperten Erfahrungen grundlegend für die Art und Weise, wie wir uns durch die Welt bewegen. Das heißt, bestimmte Körper, seien sie schwarz, weiblich gelesen oder queer, stoßen auf Widerstand oder Gewalt, wenn sie versuchen, sich Raum zu verschaffen und sich jenseits der Grenzen der normativen Ordnung zu entfalten. Für Ahmet ist die Erfahrung, selbst ein Problem, selbst ein Feminist Killjoy zu sein, der Ausgangspunkt für feministische Interventionen. Wir wollen Ahmet folgen und diese Figur als politische Haltung begreifen und weitermachen. Wenn wir uns folglich nicht unterkriegen lassen, gemeinsam Banden bilden, für Sichtbarkeit und gerechtere Verhältnisse eintreten, dann werden wir zwar an manchen Stellen als Feminist Killjoy bezeichnet, aber, Zitat, eine Feminist Killjoy zu sein, wie Ahmet schreibt, bedeutet, ein Leben zu öffnen, Raum für Leben zu schaffen, Raum für Möglichkeiten, für Chancen. Zitat Ende. Und ich ergänze, eine Feminist Killjoy zu sein, eröffnet auch Raum fürs Scheitern. Wir müssen gemeinsam immer wieder gegen die Strukturen, die Ausschlüsse produzieren, anarbeiten. Wir müssen immer wieder Machtverhältnisse, Ungleichheitsverhältnisse und die Hegemonie des Weißseins befragen, um für einen intersektionalen Feminismus einzutreten. Das wollen wir auch mit unserem Symposium tun. Dabei dürfen wir auch scheitern und wütend sein. Denn gerade das Scheitern zeigt uns an, dass wir an der richtigen Stelle eine Frage gestellt haben. Genau da müssen wir weitermachen. Der heutige Symposiumstag liegt noch vor uns. Wir sind gespannt, an welchen Stellen sich Fragen öffnen und welche Fragen wir im Chat gemeinsam teilen, welche Fragen allererst entstehen und welche Forderungen wir in der Nachtschicht formulieren. Ich wünsche uns ganz viel Freude und ganz viele Fragen und ganz viel Raum für Scheitern für den heutigen Symposiumstag.
Komplizen.